Ja, auch von meiner Seite willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ehrt mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. So manche Gesichter kenne ich von letztem Jahr im Mai. Da durfte ich schon mal bei euch sein in Bruck. Und jetzt wieder und gleich drei Vorträge. Jetzt ist mein Gebet gewesen, dass ich euch ja nicht langweile, sondern euch wirklich was mitgeben kann. Und mir wurden so ein paar Themen als Auswahl vorgegeben. Drei habe ich mir ausgesucht, von denen ich hoffe, dass es wirklich relevant ist. Und ich glaube, ich vermute mal, dass uns, die meisten von uns hier, etwas verbindet, eine gemeinsame Erfahrung verbindet, nämlich die Erfahrung von tiefem Schmerz in unserem Leben. An irgendeinem Punkt haben wir einen Zerbruch erlebt, ein Scheitern, das ungeheuer wehgetan hat. Zum einen, weil Lebensträume geplatzt sind, weil Idealvorstellungen kaputt gegangen sind, aber auch, weil man selber von Menschen verletzt wurde oder verletzt hat. Diesen Schmerz haben die meisten von uns irgendwann mal erlebt. Und wahrscheinlich begleitet uns bis heute ein Stück Wehmut. Also als ich jetzt wieder von Erlangen bei Nürnberg da gestern mit dem Auto nach Basel fuhr, dann kommt man an so ein paar Hügeln vorbei und Stadtsilhouetten und dann hatte ich so ein bisschen Wehmut und dachte, ach, es war schon sehr schön hier 30 Jahre lang im Dreiländereck. Und, aber diese Wehmut empfinde ich auch immer wieder in Bezug auf meine erste Ehe, in Bezug auf die Zeit damals. Nicht, dass man was bereut oder bedauert, aber wir kennen dieses Gefühl, das mit Schmerz einhergeht, so ein gewisses Maß an Wehmut und man denkt, ja, damals und warum und es war auch schön und man will ja auch nicht einen Teil seines Lebens jetzt einfach ignorieren und ausblenden. Und dieser Teil ist zum Teil eben dann doch mit Wehmut verbunden. Und ich merke, dass Schmerz, tiefer Schmerz im Leben Unterschiedliches auslösen kann. Und wir kennen das vielleicht auch selbst oder bei anderen Menschen, Schmerz kann richtig hart machen. So eine harte Schale produzieren, dass man sagt, nie mehr mit mir, das lasse ich nie mehr mit mir machen. Ich mache mich unverletzlich, ich tauche mich in Drachenblut sozusagen. Ich möchte nicht mehr verletzt werden und mir wird hart. Schmerz hat aber auch das Potenzial, uns weich zu machen, weil wir merken, dass wir im gleichen Boot sitzen mit so vielen anderen. Er kann uns barmherzig machen. Wir merken um unsere eigene Gebrochenheit und können mit der Gebrochenheit anderer besser umgehen. Ich wünsche mir, dass der Schmerz in meinem Leben, wenn er mich vielleicht auch im ersten Moment zornig oder hart macht, am Ende für ein weiches Herz sorgt. Den Meister der weichen Herzen finde ich Jesus. Und ich sehe es als meinen Auftrag als Pastor, als Teil meiner Lebensberufung, Begeisterung für Jesus zu wecken. Ich finde Begeisterung für diesen Jesus aus Nazareth, eines der besten Rezepte, um ein weiches Herz zu behalten, um auf Kurs zu bleiben, um Kraft und Motivation im Leben zu haben, Begeisterung für Jesus wecken. Gerade in unserem Scheitern, gerade in unserem Zerbruch. Und die Evangelien, die sind ja voll von Geschichten, die eine Begegnung zwischen Jesus und sogenannten Gescheiterten schildern. Scheitern kann ja ganz viele Lebensbereiche umfassen. Bei Lieben, Scheitern, Leben geht es in der Hauptsache um das Scheitern der Ehe. Aber es kann auch um das Scheitern als Elternteil in der Beziehung zu den eigenen Kindern gehen. Oder das Scheitern im Beruf oder das Scheitern während der Ausbildung. Es kann auch um ein Scheitern am Glauben gehen, ein Verzweifeln am Glauben. Es gibt ein Scheitern der Lebensträume durch Krankheit oder Behinderung. Jesus begegnet ganz vielen und vielfältig Gescheiterten. Menschen, die religiös gescheitert sind und deswegen aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen wurden. Menschen, die wirtschaftlich gescheitert sind und in der Armut, in der Tagelöhnerei gelandet sind. Menschen, deren Gesundheit zerbrochen ist und die dadurch religiös stigmatisiert wurden. Oder Menschen, die sexuell gescheitert sind und sich auf dem Weg zur Hinrichtung befunden haben. Eine dieser Geschichten möchte ich heute Morgen herausgreifen und euch an dieser Geschichte zeigen, wie Jesus mit gescheiterten, zerbrochenen Menschen umgegangen ist. Und das ist nur eine Geschichte von vielen. Wir könnten den ganzen Tag lang nur solche Geschichten anschauen, weil sich immer wieder das gleiche Muster abspielt, wenn Jesus solchen Menschen begegnet. Die Geschichte zeigt uns, wie wir in gleichem Maße mit Scheitern umgehen können. Und sie zeigt uns, wie eine Begegnung mit Jesus alles verändern kann. Das ist so eine tiefe Überzeugung von mir. Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Diese Erfahrung haben Menschen immer wieder gemacht. Und ich möchte durch diese Geschichte, ja, Begeisterung für diesen Jesus wecken. Denn egal, wie tief unser Schmerz ist, wo unser Leben hingeraten ist nach unserem eigenen Zerbruch oder egal, wen wir antreffen, dessen Leben aus der Bahn geraten ist durch sein Scheitern, wenn wir uns für Jesus begeistern können, für diesen Mann und das, was er für uns parat hat, was er mit uns tun möchte, dann ist das ein unglaublich hilfreiches Mittel, das eigene Leben wieder in den Griff und auf Kurs zu bekommen. Und ich nehme euch mit in diese Geschichte und du hast schon angesprochen, ich tauche gern ein in diese biblischen Geschichten und ich möchte euch den Hintergrund dieser Geschichte erläutern, weil sie dann noch gleich mal bunter und tiefer und reicher wird, als wenn man sie einfach so liest. Eine Geschichte, die ihr alle kennt, aber mit dem jüdischen Hintergrund kennt man sie vielleicht eben nicht so gut. Ich lese euch vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 21. Dort steht Folgendes: Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr: Meine kleine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte: Wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm: Du siehst doch, wie die Menge dich drängt, und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Kurz den Kontext dieser Geschichte: Jesus fährt mit seinen Jüngern in einem Boot über den See Genezareth und landet am Ufer der Stadt oder besser des Dorfes Kapernaum. Und kaum ist er angekommen, stürmt ein Mann namens Jairus auf ihn ein, der hatte eine Tochter, die schwer erkrankt war und die tatsächlich im Sterben lag. Und gleichzeitig war Jairus Synagogenvorsteher. Die Juden, die hatten ja ein großes Heiligtum, nämlich den Tempel in Jerusalem. Aber um auch in den anderen Städten einen Ort für den jüdischen Gottesdienst zu haben, baute man dort Synagogen. Synagogen war wie der Tempel in klein, dort konnte man Gottesdienst feiern, konnte man Gott anbeten, konnte man Gebete sprechen und musste nicht immer zum Tempel reisen. Der Tempel, der wurde von Priestern und Leviten geleitet, die Synagogen dagegen von einem Ältestenrat, von sogenannten Synagogenvorstehern. Und einer von diesen Chefs der Synagoge war Jairus, eventuell sogar ihr Vorsitzender. Und nachdem dieser Synagogenvorsteher sich überhaupt nicht mehr zu helfen weiß, völlig am Ende ist und ratlos, wartet er ungeduldig auf die Ankunft Jesu am Ufer und Jesus lässt sich nicht zweimal bitten, sofort macht er sich auf den Weg zu diesem Jairus. Und mitten in diese Geschichte, die Heilung dieser Tochter des Jairus, ist eine andere Geschichte eingeflochten, nämlich die Geschichte dieser blutflüssigen Frau, um die es mir heute geht. Und ich habe mich lange gefragt, warum diese beiden Geschichten miteinander erzählt werden. Er hätte sie auch problemlos separat erzählen können. Aber ich glaube, es hat seinen Grund. Wir befinden uns ja in einem Dorf, Kapernaum. Jeder kennt jeden. Und wenn man in unsere Geschichte 12 Jahre zurückgeht, die Zahl 12 spielt nämlich eine wichtige Rolle, dann ist das für unsere beiden Hauptpersonen ein ganz entscheidendes Jahr in ihrem Leben. Wir gehen 12 Jahre zurück. Wenn Jairus zum Ältestenrat gehört, dann müssen wir davon ausgehen, dass er tatsächlich schon etwas älter war. Das war damals wirklich noch wörtlich gemeint, die Ältesten. Die waren auch die Ältesten. Heute sind ja die Ältesten in Gemeinden junge Spunde manchmal, aber damals waren die Ältesten tatsächlich Älteste. Und über seine Tochter erfahren wir nun Folgendes. Sie war zum Zeitpunkt unserer Geschichte 12 Jahre alt und sie war das einzige Kind von Jairus, das erfahren wir aus dem Lukas-Evangelium. Geht man also 12 Jahre zurück, dann war das Jahr, in dem Jairus und seine Frau endlich das ersehnte Kind bekommen haben. Lange mussten sie warten. Jairus und seine Frau wurden immer älter. Und dann kam das glücklichste Jahr in ihrem Leben. Ihre Tochter wird geboren vor 12 Jahren. Und jetzt liegt sie im Sterben. Für sie war vor 12 Jahren das schönste Jahr ihres Lebens wahrscheinlich. Das lange sehende Kind wird geboren. Auch für die blutflüssige Frau in unserer Geschichte war 12 Jahre zurück ein ganz besonderes Jahr. Über sie erfahren wir, dass sie seit wie vielen Jahren an dieser Krankheit litt? Seit 12 Jahren. Gehen wir also 12 Jahre zurück, dann war das für diese Frau wahrscheinlich das schlimmste Jahr ihres Lebens. Das Jahr, in dem sie erkrankte und in dem sich ihr Leben für immer verändert hat. Beide Menschen, der eine erlebt das Highlight seines Lebens und die andere die Tragödie ihres Lebens. Im selben Jahr, im selben Dorf, in derselben Synagoge. Und es begegnen beide Jesus. Und ich möchte euch mal in das Schicksal dieser blutflüssigen Frau mit hineinnehmen, dass wir mal verstehen, was heißt das. Wir lesen das so, überlesen ganz, ganz schnell gern, was das bedeutet, haben auch gar keine Vorstellung, was das eigentlich heißt, zur damaligen Zeit an Blutfluss zu leiden. Das heißt in Vers 24, 25, Jesus ging mit und viele Leute drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Wie muss man sich so diese 12 Jahre vorstellen? Nur mit starken Blutungen, und jetzt wird es ein bisschen historisch, jüdisch, biologisch, wie auch immer. Starke Blutungen, damit ist eine Unterleibskrankheit gemeint. Die Frau hatte seit 12 Jahren Unterleibsblutungen. Man könnte sagen, dass sie seit 12 Jahren ununterbrochen ihre Tage hat. Das bedeutet auch, und die Frauen wissen das, seit 12 Jahren Blutverlust. Mit Blutverlust geht Eisenmangel einher. Daraus resultiert Müdigkeit, Schlappheit, Erschöpfung, mangelnde Abwehrkräfte. Ich gehe davon aus, wenn man seit 12 Jahren immer blutet, dann fühlt man sich nicht topfit, dann fühlt man sich krank, geschwächt. Und vielleicht war es auch mit Schmerzen verbunden, mit irgendwelchen Krämpfen, das wissen wir nicht. Aber 12 Jahre Blutungen, da ist was krank und da fühlt man sich auch krank. Gleichzeitig gab es zur damaligen Zeit ja keine Damenbinden oder Tampons, auch keine Waschmaschine und kein Wäschetrockner. Und der damalige Mensch hatte vielleicht 2 Kleidungsstücke. Nicht wie wir einen Schrank voll. 1 zum Wechseln und dann hat man wieder waschen müssen. Um nicht alles voll zu bluten, musste sich diese Frau doch mit irgendwelchen Binden umwickeln. Diese mussten ständig wieder gewaschen und gereinigt werden. Also zu ihrer Erkrankung kam auch noch jede Menge Arbeit. Da gab es Hygieneprobleme. Wir alle wissen, dass Blut ganz schnell auch riecht in der Hitze. Da muss man irgendwas tun, das kann man nicht einfach so lassen. Also da kam eine enorme Arbeit und Hygieneprobleme dazu. Und dann muss man wissen, heiraten war im Judentum zur Zeit Jesu Pflichtgebot. Das war keine Option. Da hat man sich nicht mit 25 überlegt, jetzt bin ich mit der Ausbildung fertig, jetzt könnte man dann langsam mal heiraten, sondern im Judentum wurde man zur Zeit Jesu als Mädchen mit 13 Jahren verheiratet. Ob man wollte oder nicht, das hat man gemacht. Und wenn mit 12 Jahren ein Mädchen noch nicht verlobt war, dann war das ganz schwierig als Eltern. Da musste man gucken, dass das Mädchen verheiratet wird, bevor sie geschlechtsreif wird. Also kann man davon ausgehen, das wäre das Wahrscheinlichste, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass auch diese Frau verheiratet war. Und jetzt erkrankt sie an einer Unterleibskrankheit. Man kann sich vorstellen, dass das zu großen Intimproblemen mit ihrem Ehemann geführt hat. Das war nicht einfach für diese Ehe, das war eine Belastung. Zudem war es einem Mann verboten, mit einer Frau zu schlafen, während sie ihre Tage hatte. Es gibt sogar Stellen im Alten Testament, da ist es sogar unter Todesstrafe verboten, mit einer Frau während ihrer Blutung zu schlafen. Und das jetzt seit 12 Jahren, nicht einmal im Monat. Also das ist auf alle Fälle eine Belastung für diese Ehe. Aber nun nicht nur das. Krank fühlen, Hygieneprobleme, eine belastete Ehe. Im Alten Testament gab es ganz klare Vorschriften für Frauen, die Blutungen hatten. So heißt es in Levitikus 3. Mose 15, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt, also eine Woche lang, oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden, er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, also den Hocker, das Kissen und so weiter, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Tage mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn und so ist auch er 7 Tage unrein und jedes Bett, auf das er sich legt, wird unrein. Also an dieser Stelle ist der Mann nur 7 Tage unrein. Es gibt eine Stelle in Deuteronomium, da ist er mit der Todesstrafe belegt. Also, und dann heißt es jetzt ganz wichtig, Vers 25, wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Also man könnte sagen, diese Reinheitsvorschriften einmal im Monat, das kann man irgendwie hinbringen, aber jetzt ist das 12 Jahre lang schon so. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das war damals so. Manche Ausleger sagen, es wurde nie richtig durchgezogen, von wegen. Ich war zwischenzeitlich Lehrer, als ich Pastor hier in Basel war, nebenbei Lehrer am Gymnasium und habe mit meinen Schülern immer wieder mal eine Exkursion zur Synagoge nach Basel gemacht. Und der Synagogenvorsteher sozusagen ist der Herr Selig. Und ich bin da mit einer Klasse hingegangen, da waren 2 Jungs dabei und 7 Mädchen. Und dann kamen wir hin und er hat den beiden Jungs die Hand gegeben und keinem der Mädchen. Und das ist nicht, weil er chauvinistisch ist, sondern es steht den Mädchen ja nicht auf die Stirn geschrieben, ob sie zufällig gerade ihre Tage haben. Also gibt er sicherheitshalber keiner Frau, die nicht seine eigene ist, die Hand. Denn er würde sich verunreinigen. Das ist aktuell in der Basler Synagoge. Gut, das ist jetzt 10 Jahre her, als ich Lehrer war, aber ich will damit sagen, das ist heute, nicht vor 2000 Jahren. Dass Juden das immer noch ernst nehmen. Unreinheit hatte zur damaligen Zeit eben weitreichende Konsequenzen. Niemand durfte diese Frau berühren. Auch sie durfte niemand berühren. Und alles, was die Frau berührt, durfte nicht mehr berührt werden. Also das ist schon dramatisch. Das hat natürlich ganz starke Konsequenzen. Ist euch bewusst, wie das einen Menschen, normalerweise nur für eine Woche, aber hier seit 12 Jahren isoliert? Sie konnte ganz schwierig Beziehungen pflegen, Freunde einladen, für Gäste kochen, sich unter die Leute mischen. Also da musste man höchstens definieren, wo bist du gesessen, wo warst du, was hast du angefasst. Das wird also relativ kompliziert, kann man mal machen, aber seit 12 Jahren, irgendwann gibt man das wahrscheinlich auf. Jetzt galt die Frau aber nicht nur als unrein, ihre Krankheit, lesen wir dann später im Text, wird vom Volk als Plage bezeichnet. Dahinter steckt, das ist ein Terminus technicus, ein Fachbegriff, dahinter steckt der Gedanke, dass diese Frau von Gott geplagt, gestraft wurde. Irgendetwas muss sie getan haben, wofür sie Gott nun bestraft. Krankheit wurde ganz oft als Strafe von Gott angesehen. Erinnert euch an die Stelle in Johannes 9, wo ein Mensch blind geboren wurde und dann fragen die Jünger, wer hat gesündigt? Das Kind oder seine Eltern. Es gab im Talmud ganz klare Listen, wo man nachlesen konnte, zu dieser Krankheit gehören diese und jene Sünden. Beim Blindgeborenen ist das ganz spannend. Da hat es nämlich damit zu tun mit der Stellung beim Sex. Je nachdem, welche Stellung man bei der Zeugung hatte, außer der Missionarstellung und außer Dunkel und Augen zu, hat das zu Behinderungen bei Kindern geführt. Wenn man also den Tisch umkehrt beim Geschlechtsverkehr, damit ist gemeint, sie oben, er unten, dann wird das Kind verkrüppelt geboren. Wenn man auf jenen Teil blickt, steht im Talmud, dann wird das Kind, also auf die Geschlechtsorgane blickt beim Sex, dann wird das Kind blind geboren. Wenn man redet während dem Sex, wird das Kind stumm geboren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Kind blind geboren wird, welchen Ruf man als Eltern hatte. Kein Wunder tauchen diese Eltern vom Blindgeborenen nur ganz am Rande auf, sagen nur ganz kurz, ja, das ist unser Sohn, dann verschwinden sie gleich wieder. Das war mit Scham verbunden. Also da hat man Sünden und Krankheiten miteinander verknüpft und die Krankheit dieser Frau wird als Plage bezeichnet. Aus irgendeinem Grund plagt dich Gott, straft dich Gott. Es wird ihr also nicht nur ihre Reinheit abgesprochen, sie hat also nicht nur ihre Reinheit verloren, es wird ihr auch ihre Unschuld abgesprochen. Irgendwas muss die Frau schuldig durch irgendwas muss ich schuldig geworden sein. Also, diese Frau hatte damit nicht nur körperliches Leid, sondern auch große Minderwertigkeitsgefühle. Wahrscheinlich hat sie diesen Stimmen, die sagen, du bist geplagt, Glauben geschenkt. Gott muss mich für irgendetwas bestrafen. Ich bin eben nicht so fromm, wie ich sein müsste. Warum sollte sie daran zweifeln, dass sie eine von Gott Geplagte war? Sie hat dem Urteil der Schriftgelehrten und der Rabbiner vertraut, sich ihnen gebeugt. Sicher hat das Gesetz ganz recht, wenn er solche Gebote für Blutflüssige verhängt. Gott wird sich etwas dabei gedacht haben. Diese Frau war in den Augen der anderen und wahrscheinlich in ihren eigenen Augen eine Gescheiterte. So hat sie sich ihr Leben nicht vorgestellt. Durch ihre Krankheit, die sie unrein machte, ist so vieles zerbrochen. Ihre Vorstellungen von Ehe, von Familie, von sozialen und religiösen Leben, all das ist an dieser Krankheit zerbrochen und zerschellt. Und da heißt es in Vers 26, sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Den Satz lesen wir einfach so. Wisst ihr, was da dahinter steckt? Da ist eine ganze Welt hinter diesem Vers, die wir nicht mehr kennen. Aber wenn man zurückgeht, dann erschließt sich einem die Welt. Was hat denn diese Frau erlitten an den Ärzten? Was hat sie denn so ein Vermögen gekostet? Nun, sie ist zum Arzt gegangen. Es gab jüdische Ärzte, aber die hatten, zumindest in der Antike, im Mittelalter war es anders, aber in der Antike nur ganz geringe Kenntnisse von Medizin. Mit die schlechtesten Erkenntnisse im Medizinischen hatten zur damaligen Zeit Juden, hatten einen einfachen Grund. Man musste damals, um irgendwie anatomische Kenntnisse zu gewinnen, Untersuchungen an Toten vollziehen, Leichen sezieren. Das haben die Ägypter und andere Völker reihenweise getan, Juden nicht, denn die Berührung eines Toten hat wiederum kultisch verunreinigt. Deswegen hat man im Gegensatz zu den Ägyptern zum Beispiel keine Toten untersucht. Und insofern hat man wenig gewusst über den menschlichen Körper, über sein Innenleben, über seine Organe. Und es wundert nicht, dass die damaligen Behandlungsmethoden der Juden oft äußerst primitiv waren. Es gibt im jüdischen Talmud extra mehrere Abschnitte darüber, wie man eine blutflüssige Frau behandeln soll, damit sie geheilt wird. Und ich lese euch so ein paar Ausschnitte mal vor, dass ihr euch vorstellen könnt, was die jüdischen Ärzte mit dieser Frau versucht haben. Da heißt es zum Beispiel, man nehme 3 persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lasse es die Frau trinken und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss, also sei geheilt. Oder man setze sie an eine Kreuzung nieder, also einen Scheideweg, und lasse sie einen Becher Wein in ihre Hand nehmen, dann komme, ohne dass sie es ahnt, jemand von hinten, erschrecke sie und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Das war so eines der... Oder man nehme feines Mehl und bestreiche damit ihre untere Körperhälfte und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Oder man nehme ein Straußenei, verbrenne es zu Asche und lasse die Frau die Asche während der Sommerzeit in einem Leinenlappen und während des Winters in einem Lappen von Baumwolle tragen. Oder man nehme ein Gerstenkorn, das sich in dem Kot eines weißen Maultiers vorfindet. Wenn sie es einen Tag in ihre Hand nimmt, hört der Blutfluss 2 Tage auf. Wenn sie es 2 Tage nimmt, hört er 3 Tage auf. Und wenn sie es 3 Tage nimmt, hört er für immer auf. Also Zitate aus dem Talmud. Da die jüdischen Ärzte wenig getaugt haben zur damaligen Zeit, hat sie sich wohl von römischen Ärzten behandeln lassen. Warum römische Ärzte? In Kapernaum gab es eine römische Garnison und die hatten natürlich ihre Ärzte dabei. Weil man jüdischen Ärzten, wenn man irgendwie eine Stichwunde hat oder sonst etwas, dann ist man lieber zum römischen Arzt gegangen als zum jüdischen Priester. Wisst ihr, was die damals übliche Behandlungsmethode der Römer bei Blutungen war? Man hat ein Brandeisen benutzt. Und ihr könnt euch vorstellen, warum es im Text heißt, dass die Frau sehr geplagt wurde und es nur noch schlimmer mit ihr wurde. Also vom Gerstenkorn rumtragen wird es nicht schlimmer. Aber ein Brandeisen eingeführt bekommen, um das zu veröden, da wird es garantiert schlimmer. Und jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrund, was diese Frau durchgemacht hat. Die hat alles versucht. Und natürlich haben sie die römischen Ärzte geschröpft bis zum Dort drüben. Also wenn da mal ein Jude kam, dann hat man dem abgenommen, was er hatte. Das ist ja immer so, Not lässt sich unglaublich ausnutzen. Was zahlen wir nicht, was machen wir nicht, wenn wir gesund werden wollen? Und dann heißt es, diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Warum will diese Frau Jesu Gewand anfassen, wenn ich nur sein Gewand anfasse? Wörtlich steht hier eigentlich, in Matthäus steht es genauer, wörtlich will sie nicht das Gewand berühren, sondern den Saum des Gewandes. In Matthäus 9, Vers 20 heißt es, unterwegs drängte sich eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Warum wollte sie das? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum will sie ihn einfach, wo ich ihn erwische, ich meine, da drängt sie sich, da muss ich jetzt nicht noch irgendwie Ortsangabe, genau dort berühren, einfach berühren, Jesus berühren. Warum will sie den Saum seines Gewandes berühren? Auch das überlegt man sich meistens gar nicht. Woran liegt das? Das hat einen Grund. Also gemäß alttestamentlichem Gebot trugen jüdische Männer am Ende ihres Gewandes einen Saum, manche sagen auch eine Quaste. Und an dieser Quaste sind so Schnüre befestigt gewesen. Und die wurden auf bestimmte Art und Weise verknotet. Und das hatte symbolischen Charakter. 10 Knoten stand für die 10 Gebote und so weiter. Diesen Saum nannte man hebräisch Kanaf und diese Schnüre Zitzit. Und was die Frau berühren wollte, war das Kanaf, den Saum von Jesu Gewand. Kanaf, dieses hebräische Wort, hatte noch eine andere Bedeutung. Es wurde auch verwendet für den Begriff Flügel. Also Flügel und Saum war beides im Hebräischen der Begriff Kanaf. Wir haben ja auch so Teekesselchen-Wörter im Deutschen. Kennt ihr das Teekesselchen-Wort in der Schweiz? Also ein Wort, dasselbe Wort, wo zwei Bedeutungen hat. Kanaf war so ein Wort. Jetzt gibt es einen interessanten Vers in Maleachi. In Maleachi 3, Vers 19 steht ein sogenannter messianischer Vers. Ein Vers, der von den Juden gedeutet wird als messianische Verheißung. Wenn der Messias kommt, dann geschieht das, was in diesem Vers steht. Und dort heißt es, Maleachi 3, 19, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzeln noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Für die Juden eine Verheißung, wenn der Tag kommt, der Tag des Herrn, der Tag des Reiches Gottes, der Tag des Messias, dann wird mit allen Feinden abgerechnet. Die Juden sind seit Jahrhunderten unter Fremdherrschaften, das war die große Verheißung. Wir werden befreit und der Gott rottet unsere Feinde mit Stumpf und Stiel aus. Und euch, die ihr meinen Namen fürchtet, geht die Sonne auf, die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Heilung unter ihrem Kanaf. Man hat Kanaf nun hier nicht mit Flügel, sondern mit Saum übersetzt, denn es war wahrscheinlicher, dass der Messias ein Gewand trägt, als dass er Flügel hat. Also haben sich Juden gedacht, wenn der Messias kommt, gibt es Heilung unter seinem Saum. Wenn ich also den Saum berühre, dann werde ich geheilt. Und was hat die Frau berührt? Jesu Kanaf, den Saum seines Gewandes. Und später merken wir dann, dass sie gar nicht die Einzige war. Einige Kapitel später, nach der Geschichte, heißt es in Matthäus 14, und als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, also Jesus, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren durften und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Bis dahin hatte es sich so rumgesprochen, er ist der Messias. Und wenn der Messias kommt, was muss man machen beim Messias? Nicht einfach bitten, heile mich, sondern noch besser ist, du berührst gleich den Saum seines Gewandes. Und dabei ist wichtig festzuhalten, Jesu Gewand war kein Zauberkleid. Dutzende Menschen haben ihn ja in diesem Gedränge berührt. Es heißt ja, sie drängten sich um ihn. Was glaubt ihr, wie viele Menschen Jesus in dem Moment berührt haben? Das war kein Zauberkleid. Der Unterschied war, diese Frau hat in dem festen Glauben berührt, dass Jesus der Messias war, der Christus. Sonst hätte sie nicht den Saum seines Gewandes angefasst, sondern wäre einfach nur zu ihm gekommen. Sie hat nicht nur geglaubt, dass Jesus ein besonderer Rabbi ist, der die Kraft hat zu heilen, sondern sie glaubte, dass er der verheißene Messias ist. Und nun geschieht tatsächlich ihre Heilung spontan und auch Jesus merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Die Frau wird ertappt, dass sie es war und vor Jesus gestellt. Und da heißt es, Vers 33, zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Und trotz ihrer Heilung, die sie sofort verspürt hat, ist diese Frau zunächst einmal von Angst erfüllt. Sie wusste, dass sie etwas Verbotenes getan hatte. Sie hatte als unreine Frau einen jüdischen Rabbi verunreinigt. Nun war nach jüdischer Vorstellung auch Jesus verunreinigt, hätte nach Hause gehen müssen, sich waschen und bis zum Abend unrein sein. Wir haben hier also eine Frau vor uns, die seit 12 Jahren krank ist und leidet, deren Ehe belastet ist, die ihr Vermögen aufgebracht hat, von Ärzten schreckliche Torturen erfahren hat, aus der religiösen Gemeinschaft ausgestoßen war, als von Gott Gestrafte bezeichnet wurde, sich schrecklich isoliert und minderwertig gefühlt hat und nun in ihrer Verzweiflung einen Schritt zu weit gegangen ist und Rabbi Jesus verunreinigte, der gerade dabei war, ein todkrankes Mädchen zu heilen. Wie reagiert Jesus auf diese Situation? Und das ist für mich der Höhepunkt dieser Vers 34. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Überlegt euch nochmal, wie sich diese Frau bis dahin gefühlt haben muss. Ihre Minderwertigkeit, ihre Schmerzen, ihr Leid, ihr Zerbruch, ihre zerstörten Hoffnungen, die sie seit 12 Jahren begleiten. Und jetzt reagiert Jesus auf diese Art und Weise. Zunächst einmal nennt er diese Frau meine Tochter. Das ist eine ganz ungewöhnliche Anrede aus dem Mund Jesu. Sogar zu seiner eigenen Mutter sagt er bei der Hochzeit von Kanaan, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und das war nicht unhöflich, man hat zu Frau und Frau gesagt. Jetzt sagt Jesus zu dieser ihm unbekannten Frau, nicht Weib oder wie es sonst in der Bibel als heißt, sondern meine Tochter, eine ungeheuer liebevolle Anrede, die ganz viel Nähe zum Ausdruck bringt. Also, aber meine Tochter soll nicht nur Vertrautheit und Sanftheit ausdrücken, anstelle von Vorwürfen oder Schimpfen. Es bringt auch etwas anderes zum Ausdruck. Es ist eine Anspielung auf das, was an anderen Stellen ganz oft genannt wird, wenn jemand Tochter oder Sohn genannt wird, mein Sohn, meine Tochter, dann ist das eine Anspielung, dass sie eine Tochter Abrahams ist. Meine Tochter heißt eigentlich Tochter Abrahams, also ein Kind Abrahams, eine Tochter des Glaubens, ein Vollmitglied der Gemeinschaft. Sie ist nicht irgendwie draußen weg mit dieser Anrede, du bist eine Tochter Abrahams. Integriert Jesus sie sofort wieder in die Gemeinschaft, du gehörst dazu. Du bist nicht einfach Frau, du bist nicht einfach irgendjemand, eine Heidin, eine Ausgestoßene, sondern eine Tochter Abrahams, ein Teil der jüdischen Familie und des jüdischen Volkes. Und dann sagt Jesus diesen erstaunlichen Satz. Ich glaube, es gibt nur noch eine andere Stelle, wo er das sagt. Dein Glaube hat dich gerettet und gesund gemacht. Hätte Jesus gesagt, Gott hat dich gesund gemacht, hätte er nicht gelogen und wäre es schön gewesen. Hätte er gesagt, ich habe dich, der Messias, gesund gemacht, hätte er die Wahrheit gesagt und uns was Wichtiges offenbart. Aber er wollte der Frau nicht nur sagen, dass Gott sie gesund gemacht hat und dass er sie geheilt hat. Er sagt dieser Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Denkt an dieses Dorf, wie die Menschen über diese Frau gedacht haben, dass sie eine Geplagte ist. Man weiß nicht, ob sie in die Synagoge durfte. Es gibt eine Stelle im Talmud, die es sogar Aussätzigen erlaubt, in die Synagoge zu gehen. Aber nur, wenn sie vor allen kommen, in einen gesonderten Bereich sitzen und nach allen gehen, damit man ihnen keinesfalls begegnet. Man vermutet, dass es mit Blutflüssigen genauso war. Wenn sie kommen durfte, dann nur abgesondert, keinem begegnen, an einem eigenen Bereich. Und nun spricht Jesus dieser Abgesonderten, dieser Geplagten einen großen Glaube zu, einen Glauben, der sie heilt. Dein Glaube, hatte ich gesagt, müssen Sie sich mal vorstellen, dein Glaube. Man sagt doch eben, Mensch, und dann Gott hat dich geheilt, oder? Aber dein Glaube hat dich geheilt, was dieser Jesus dieser Frau zuspricht, das ist ungeheuerlich. Einer Frau, die voller Minderwertigkeit steckt, die sich nichts mehr zutraut, die sich seit 12 Jahren so isoliert und unnütz und ausgestoßen vorkommt, der alle anderen den Glauben abgesprochen haben, die ihren Glauben nicht richtig leben konnte, die bekommt nun in aller Öffentlichkeit einen Glauben bescheinigt, der rettet und heilt. Jesus bescheinigt ihr einen großen rettenden Glauben. Und ihr könnt euch vorstellen, was das der Seele dieser Frau getan hat. Jesus hat nicht nur ihre Krankheit geheilt, er hat auch ihre gebeugte Seele wieder aufgerichtet. Der zentrale Gedanke ist für mich, Jesus hat sie nicht nur geheilt, er hat ihre Würde wiederhergestellt. Wenn man so einer Frau sagt, dein Glaube hat dich geheilt, den haut er nicht einfach so raus aus seinem Repertoire ans Glaubenssprüchen, an Antworten bei Heilungen. Okay, ich ziehe wieder mal ein Vers, was sage ich jetzt bei dieser Heilung? Das hat er sich genau überlegt. Dieser Frau muss ich Folgendes sagen: Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Durch diesen Satz stellt er öffentlich ihre Würde wieder her. Indem er sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, verleiht er dieser Frau ein neues Selbstbewusstsein. Er sagt damit, es gibt einen, der dich nicht ausgestoßen hat. Einen, der deinen Glauben außerordentlich ernst nimmt, nämlich dein Gott. Und so ist sein letzter Satz, der zu ihr sagt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Da kommt es ja. Wenn Jesus die Frau hier mit dem Shalom, mit dem Frieden Gottes entlässt, dann macht er damit deutlich, dass diese Frau keinesfalls eine von Gott bestrafte oder geplagte ist, sondern eine Frau, mit der Shalom Gottes, der Friede Gottes mitgeht. Ihre Ruhe und ihr Frieden sind wiederhergestellt. Diese Frau hat wieder Frieden in ihrer Seele. Ihr Körper ist wieder gesund und ihre Seele erfüllt mit dem Erbarmen Gottes. Für mich ist diese Geschichte eine der ganz großen Geschichten der Barmherzigkeit. Ein Jesus, der mit seiner Kraft und seinem Erbarmen die Krankheit einer schwerleidenden Frau besiegt, eine Frau herausholt aus Minderwertigkeit und Isolation, einem Menschen seine Würde wiederherstellt, eine Frau vom Stigma, der verflucht und befreit und sie mit dem Frieden Gottes entlässt, ein Leben, das wieder zum Blühen gebracht wird. Versteht ihr das, was Jesus mit der Frau macht? Das ist nicht einfach eine weitere Heilungsgeschichte, die wir subsumieren können unter, gehört halt zu den 20 Heilungsgeschichten, langs, wenn wir eine gehabt hätten. Jesus kann heilen, wunderbar. Die Geschichte will uns so viel mehr erzählen. Sie erzählt uns, wie Jesus mit Gescheiterten, mit Zerbrochenen umgeht. Und dass Jesus nicht nur das äußere Wohl, ich könnte sagen die Gesundheit im Sinn hat, sondern immer auch die Seele im Blick hat. Was muss mit der Seele dieses Menschen passieren? Ich lerne aus der Geschichte zweierlei. Jesus begegnet dieser offensichtlich gescheiterten und zerbrochenen Frau und denkt anders über sie als der Rest der Menschen dort. Er denkt anders über sie. Die anderen Leute sehen bloß, was vor Augen ist, ihr Scheitern, dass ihr Leben misslingt, dass sie eine Geplagte ist und ziehen ihre Schlüsse draus. Da läuft in einem Leben nicht das, wie es eigentlich für einen gesegneten Menschen laufen konnte. Sollte. Wir haben ja diese ganzen Listen im fünften Buch Mose gesegnet und verflucht. Wie sieht ein Leben aus, wenn es von Gott gesegnet ist und wenn es verflucht ist? Und die Frau scheint unter dem Fluch Gottes zu stehen. Und dann sieht man seine Rückschlüsse. Und Jesus denkt anders über sie. Er verlässt die üblichen Pfade der Schuldzuweisung, der Fehleranalyse, der religiösen Klarstellung und der Schubladisierung. Jesus traut dieser Frau und ihrem Glauben noch immer etwas zu. Er hat sie nicht abgeschrieben. Ihre Zerbrochenheit hat sie nicht disqualifiziert oder als ganze Person in Frage gestellt. Jesus sieht den Glauben dieser Frau und bescheinigt ihr einen großen Glauben, trotz ihrer Zerbrochenheit. Und ich erlebe immer wieder, dass wenn wir gescheitert sind, dass wir ganz schnell als ganze Menschen in Frage gestellt werden. Da ist nicht nur diese Episode unseres Lebens, dieser Teil unseres Lebens, das ist alles in Frage gestellt. Im März ging es ja darum, im Mai, wenn Pastoren scheitern. Und in den meisten Gemeinden ist es so, wenn man als Pastor scheitert, ist man ganz von der Bildfläche verschwunden, dann kann man seinen Job nicht mehr ausüben. Und das ist eine Tragik, finde ich, weil für uns alle, die geschieden sind, zerbricht eine große Lebenssäule, nämlich die Familie. Aber normalerweise ist es deinem Arbeitgeber egal, ob du jetzt geschieden bist oder nicht. Diese Lebenssäule bleibt wenigstens bestehen und du kannst deine Familie und deine Kinder irgendwie noch finanziell versorgen. Aber wenn du im Reich Gottes fällst oder als Pastor, dann bricht nicht nur deine Familiensäule, sondern dann bricht auch noch deine berufliche Säule weg. Dann weißt du hinterher gar nicht, was du beruflich machen willst. Dann nimmst du irgendeinen Job an, damit deine Kinder noch ernähren kannst. Und dann brechen ganz oft die Freunde weg, weil du die Gemeinde verlassen musst. Aber in der Gemeinde hast du seit 20 Jahren deine Freunde gehabt und jetzt bist du da draußen, weil man Geschiedene irgendwie nicht erträgt in seiner Mitte. Also es kann doch nicht sein, dass Scheitern im Reich Gottes tragischer ist, wie wenn ich draußen scheitere. Und Jesus zeigt mir, dass er einen anderen Blick auf diese Leute hat. Er sieht nicht nur ihr Scheitern, ihre Krankheit, ihre Entwürdigung, ihre Plage, der sieht eine Frau vor sich, der er einen großen Glauben bescheinigen kann. Die hat was auf dem Kasten. Die ist nicht in allem disqualifiziert. Ja, die kann hier eine Geplagte sein in den Augen der Menschen und gleichzeitig eine Tiefgläubige. Ich möchte so mit zerbrochenen Menschen umgehen. Und ich wünsche mir gleichzeitig, dass man mit meiner Zerbrochenheit so umgeht. Denn die Scheidung war nicht der letzte Zerbruch meines Lebens. Ich wünsche mir, dass wir diese Jesus-Haltung an uns haben, wenn wir Gescheiterten begegnen, dass wir ihnen nicht gleich in Bauschen Bogen ihre Kompetenz oder ihren Glauben oder ihre Frömmigkeit oder sonst etwas absprechen. Und zum anderen lerne ich, dass eine Begegnung mit Jesus alles verändern kann. Das glaube ich zutiefst. Eine Begegnung mit Jesus, auch heute, kann alles verändern. Viele Menschen haben Jesus berührt, während er auf den Straßen umherlief. Aber eine Frau hat ihn im Glauben angerührt, wollte ihm bewusst begegnen, hat ihn bewusst aufgesucht, war nicht einfach ein Mitläufer. Die wollte diesen Jesus, hat sich durchgedrängt von hinten und hat ihn berührt. Die wollte eine bewusste Begegnung mit diesem Mann. Sie hat sich ausgestreckt nach diesem Messias, im wahrsten Sinn des Wortes. Und diese Begegnung hat alles verändert. Ich möchte ebenfalls erwarten, dass ich im Leben zerbrochener Menschen alles verändern kann, wenn sie sich in eine Begegnung mit Jesus hineinführen lassen. Ich denke, Lieben, Scheitern, Leben kann solch ein Ort sein, wo Menschen solch eine Begegnung mit Jesus erleben können. Ein Ort, Treffen, Gruppen, wo Leute nicht nur Trost bekommen, wo ihnen nicht nur ihre Würde zurückgegeben wird, allein schon dadurch, weil man mit Menschen zusammen ist, die das gleiche Schicksal erlebt haben, sondern weil es ein Ort ist, wo man Menschen immer noch etwas zutrauen, ihnen immer noch etwas zusprechen und wo sie ihre Würde wiederfinden können. Aber nicht genug dessen, sondern wenn Lieben, Scheitern, Leben und seine Treffen Orte sein können, wo Leute diese eine Begegnung mit Jesus haben können, die alles verändern kann, dann ist das ein großartiger Ort. Und das muss nicht magisch sein, aber ich glaube daran, dass nichts die Gegenwart Gottes ersetzen kann. Das heißt nicht, dass es, da werde ich sicher auch heute Abend noch was zu sagen, dass Gespräche und auch therapeutische Hilfe ganz, ganz wichtig ist in dem Prozess. Aber eine Begegnung mit Jesus kann unglaublich viel verändern. Und ich würde als Lieben, Scheitern, Leben diesen Aspekt nie aus den Augen verlieren. Diese Menschen zu einer Begegnung mit Jesus führen. Dazu segne uns der gute Gott und ich wünsche uns viel Begeisterung für diesen Jesus, den ich versucht habe, euch ein wenig vor Augen zu malen. Amen.